Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Herzlich willkommen auch an unsere Podcast-Hörer. Wir wollen wissen, warum fast die versammelten Gedenkstättenleiter der Republik einen ihrer Kollegen zum Rücktritt auffordern. Dann wollen wir wissen, ob der berühmte Welfenschatz doch noch an die Erben in Amerika zurückgegeben werden muss und damit aus Deutschland verschwindet und gleich ein Spitzenpolitiker nach einem Ausstellungsbesuch über seine Lieblingsphilosophin. Sie gilt bis heute als eine der modernsten Denkerinnen überhaupt, Hannah Arendt. Sie entwickelte Theorien über Totalitarismus und über Formen der Demokratie, Theorien, die heute noch von Bedeutung sind und eine große Inspiration für einen Ministerpräsidenten, nämlich Winfried Kretschmann. Der grüne Regierungschef von Baden-Württemberg war heute in der Hannah-Arendt-Ausstellung im Deutschen Historischen Museum in Berlin. Guten Abend, Herr Kretschmann.
Guten Abend.
Haben Sie was Neues gelernt über Ihre Lieblingsphilosophin?
Ja, sagen wir so, ich habe einiges erfahren und gesehen, das ich natürlich nicht kannte. Ja, einfach an Ausstellungsstücken, wie jetzt zum Beispiel ein Brief an den Daniel Cohn-Bendit, das wusste ich erstens gar nicht und hatte natürlich erst recht nie gesehen.
Und ansonsten irgendwelche besonderen Dinge, man entdeckt ja immer wieder etwas Neues, auch bei Denkerinnen, Denkern, die man glaubt schon gut zu kennen?
Ja, ihre Tätigkeiten sozusagen als eine politische Person, die wird da sehr exzellent und auch anrührend auch dargestellt. Und ich glaube, dass ist eine gut gemachte Ausstellung, die einfach motiviert von dieser großen Denkerin des 20. Jahrhunderts mehr zu erfahren.
Sie haben Daniel Cohn-Bendit erwähnt, den Brief an ihn. Wollen Sie damit andeuten, dass es eine Nähe gibt zwischen der grünen Bewegung und dem Denken von Hannah Arendt?
Ich denke, vor allem ihr Machtbegriff. Macht entsteht, indem sich Menschen um eine Idee versammeln und handeln.
Ich glaube, Ihr Machtbegriff bezog sich auch auf etwas, was man aushandeln muss, worüber man sich verständigen muss. Ne? Also was immer wieder neu auch legitimiert werden muss. Sie war durchaus auch skeptisch, was bestimmte Eigenarten der repräsentativen Demokratie angeht. Gibt es da etwas, was Sie besonders inspiriert von ihr?
Ja, ich meine, das ist natürlich richtig. Sie hat Sprechen zum Handeln gezählt. Nicht? Und das, was sie auch mal aufnimmt, dieses griechische Dialegistei, nicht? Ja, dass wir gemeinschaftlich Dinge erörtern und indem wir uns argumentativ auseinandersetzen, das ist ja ein tragender Bestandteil ihres ganzen politischen Denkens, nicht? Insofern sie eben das Sprechen zum Handeln zählt. Das ist hochgradig inspirierend und eigentlich ein höchst moderner Ausdruck von Politik in der Bürgergesellschaft. Nicht? Mhm. Ich habe das auch ein bisschen aufgenommen, der Politik des Gehörtwerds. Immer diese Aushandlungsprozesse. Nicht? Und sie war jetzt keine große Anhängerin der parlamentarischen oder repräsentativen Demokratie. Das kann man wirklich nicht ernsthaft behaupten. Das stimmt. Und hat sozusagen dieses Pathos von Demokratie ja eher immer auf Gründungssituationen bezogen, nicht? Und das ist dann wirklich eine Brücke der Grünen zu Hannah Arendt. In dieser Gründungsphase ist sowas wieder entstanden, nicht in der ganzen Auseinandersetzung, aus der dann eine neue Partei geboren wurde, die sich tatsächlich in der Republik, in der Hälfte der Zeit der Republik präsent ist. Nicht, also in dieser Entstehungsgeschichte, da leuchtet was auf von Hannah Arendt, aber sagen wir mehr noch vielleicht im Fall der Mauer. Sie hat ja gesagt, wo, wenn ich von der Politik, muss man Wunder erwarten oder darf man Wunder erwarten, nicht, weil sie davon ausging, dass man im gemeinschaftlichen Handeln Großes bewirken kann und sogar Versprechungen für die Zukunft machen kann, die sich auch erfüllen.
Aber was Ihre Skepsis gegenüber der repräsentativen Demokratie angeht, das wird doch für Sie vermutlich auch immer wieder eine Art Stachel in Ihrem eigenen Denken sein, oder? Also gibt es da Stellen, wo Sie sagen, ja, da ist die repräsentative Demokratie in Deutschland durchaus reformbedürftig? Ich meine, das kann man doch ganz, wenn man so will, an einem ganz konkreten Beispiel machen, was die Reform des Bundestags angeht. Das betrifft Sie zwar nur sehr indirekt, aber auch da wird ja darüber debattiert, dass er zu groß geworden sei. Dann wird debattiert über die Frage des Verhältnisses von Direktmandaten zu Listenmandaten, Parteiendemokratie, vieles, was da reinspielt. Gibt es da etwas, wo Hannah Arendt bei Ihnen im Hinterkopf immer wieder mit dabei ist?
Sicher nicht bei solchen Fragen, wie groß jetzt ein Parlament sein soll oder auf welche Art und Weise das gewählt So nicht zum Beispiel hat sie ja sehr viel von diesen Town Halls gehalten, nicht Dinge gemeinschaftlich erörtern, indem man dafür immer wieder öffentliche Räume schafft, nicht? Der öffentliche Raum war ja für sie eigentlich das Konstituent von Demokratie, nicht? Und diese öffentliche Räume immer wieder zu schaffen, indem wir etwas gemeinschaftlich erörtern, das ist, glaube ich, wirklich angesagt, nicht? Und
also stärker angesagt als bisher auch? Also sind da Politiker,
die Möglichkeiten sind ja eigentlich auch da mit den neuen Medien. Mhm. Allerdings ist das in eine völlig andere Richtung gelaufen, die Hannah Arendt auch wirklich in der Tradition Platons bekämpft hat, nämlich dass man glaubt, eine Meinung sei schon ein Argument. Nicht die Wahrheit in den Tatsachen zu suchen, nicht, und überhaupt was politische Wahrheiten sind, damit hat sie ja dezidiert auseinandergesetzt. Das ist etwas, was, glaube ich, ganz tragend ist gegen rechtspopulistische Vorstellungen von einer homogenen Gesellschaft.
Es klingt alles sehr gut, aber wie ist es bei Ihnen in der Realpolitik als amtierender Ministerpräsident schon seit vielen Jahren? Haben Sie das Gefühl, Sie halten diese Ideale, diese Vorstellungen, Sie orientieren sich ja stark auch an Hannah Arendt, tatsächlich auch in der Realpolitik ein?
Die Politik des Gehörtwerdens, also solche Räume zu schaffen, in dem diese Erörterung stattfindet, das trägt sich durch meine Amtsperiode durch. Ich habe eine Staatsrätin extra dazu berufen für dieses Thema, nicht eine Staatsrätin für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung. Nicht, das trägt sich durch. Nicht? Und wir haben heute sogar das nochmal weiterentwickeln, indem wir in solche Diskurse immer auch sogenannte Zufallsbürger mit reinnehmen, also nicht einfach nur Menschen, die jetzt irgendwelche Interessen haben, von vornherein Diskurs zu nehmen, sondern auch Menschen, die jetzt nicht interessengeleitet da drin sind, damit dieses freie Erörtern wirklich Raum einnimmt. Ich meine, das sind Ideen, die, glaube ich, jedenfalls ich persönlich durch Hannah Arendt geprägt sind, die sind nicht in mir selber entstanden.
Populismus, weil Sie den ja auch angesprochen haben, scheint ja mit Corona, in der Corona-Krise geschwächt worden zu sein. Auch die Radikalisierung scheint zumindest angesichts einer gemeinsamen Aufgabe, nämlich der Bekämpfung der Pandemie, scheinbar zurückgegangen zu sein. Also könnte Corona trotz der vielen Opfer auch eine Erneuerung für unsere Gesellschaft und für die politische Kultur bedeuten?
Ebenfalls in der Hinsicht, dass man sich wieder auf Tatsachen, Wahrheiten berufen muss bei politischen Erörterungen. Nicht, das ist ja etwas, was die Rechtspopulisten verneinen, nicht auch ihre Wissenschaftsfeindlichkeit. Das sind natürlich, da kann wieder etwas wiederhergestellt werden in diesem Erneuerungsprozess von Demokratie, den sie ja immer braucht. Nicht? Ecclesia semper reformanda, nicht? Die Gemeinde muss sich ständig reformieren. Nicht? Das ist, glaube ich, etwas, was wir aus dem Arendtschen Denken mitnehmen können, was heute aktuell ist, wie es schon immer war von der griechischen Polis bis heute.
Sagt Winfried Kretschmann, der Gründerministerpräsident von Baden-Württemberg und großer Hannah Arendt-Anhänger, der heute in der Ausstellung im Deutschen Historischen Museum in Berlin war. Ich danke Ihnen sehr, Herr Kretschmann, für das Gespräch.
Ja, danke.
Und wir haben uns in dieser Ausstellung natürlich auch schon längst umgeschaut. Unseren Bericht finden Sie unter deutschlandfunkkultur.de und geöffnet ist diese Hannah Arendt-Schau im Deutschen Historischen Museum bis in den Oktober hinein. Er leitet seit über 10 Jahren die Stiftung Sächsische Gedenkstätten zur Erinnerung an die Opfer politischer Gewaltherrschaft. So der ganze Name der Institution, die im Freistaat an die Opfer der NS-Zeit und an die Opfer des Stalinismus erinnern soll. Also beides in einer Stiftung, was bemerkenswert ist. Sein Name Siegfried Reiprich. Er hat vor kurzem einen Tweet veröffentlicht, in dem er sich zu den Krawallen in Stuttgart äußert. Und er benutzt dabei das Wort Bundeskristallnacht. Er vergleicht also die Krawalle mit dem, was 1938 in der Pogromnacht passierte. Er fragt, Zitat, war da nun eine Bundeskristallnacht oder nur ein südwestdeutsches Scherbennächtle? Ende des Zitats. Jetzt werden Forderungen nach seinem sofortigen Rücktritt laut. Er wollte erst Ende des Jahres in den Ruhestand gehen, aber viele sagen, er muss sofort zurücktreten. Diese Forderungen kommen aus der Bundes- und der Landespolitik, aber auch von seinen Kolleginnen und Kollegen. Von der AG, also der Arbeitsgemeinschaft der KZ-Gedenkstätten in Deutschland. Deren Sprecher ist der zukünftige Leiter der Gedenkstätte Buchenwald. Jens-Christian Wagner, schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Dieser Tweet, den ich schon zitiert habe, war dann nun eine Bundeskristallnacht oder nur ein südwestdeutsches Scherbennächtle? Also das klingt erst einmal in meinen Ohren vor allem wirr. Wie haben Sie diesen Tweet wahrgenommen?
Ja, ich glaube, es ist beides. Also auch wenn man sich einige andere Tweets anguckt, da ist viel Wirres mit dabei. Es gab dann am nächsten Tag noch einen Tweet, in dem die Befürchtung ausgesprochen würde, wir Weißen würden in die Minderheit geraten. Etwas, was ich als rassistisch bezeichnen würde. Aber unabhängig davon, ob das nun wirr ist oder nicht, es ist meines Erachtens nicht tragbar. Die sogenannte Reichskristallnacht, auf die er sich ja bezieht, also die Novemberpogrome 1938, waren staatlich organisierter Terror, getragen aber auch von einem gewissen Teil der deutschen Bevölkerung mit entsetzlichen Folgen für 30.000 deutsche Juden, die in KZs eingesperrt wurden, hunderte Tote, viele zerstörte Geschäfte, Wohnungseigentum, das zerstört wurde, Misshandlungen. So etwas mit einer Randalenacht in Stuttgart zu vergleichen und letzten Endes terminologisch gleichzusetzen mit einem Begriff wie Bundeskristallnacht, das ist generell nicht tragbar, aber es ist schon überhaupt nicht tragbar für jemanden, der an der Spitze einer Gedenkstättenstiftung sitzt und verantwortlich ist für die Auseinandersetzung mit den NS-Verbrechen in einem Bundesland wie Sachsen.
Zumal Kristallnacht ja ein Begriff ist, der auch schon längst nicht mehr verwendet wird, ne? Weil er euphemistisch wirkt.
Ich rede von den Novemberpogromen, zumal das ja auch nicht nur eine Nacht gewesen ist, sondern an mehreren Tagen stattfand.
Könnte das einfach ein Ausrutscher gewesen sein auf einem kleinen Twitter-Account mit nicht einmal 200 Followern?
Ich glaube nicht. Man muss jedem zugutehalten, dass er auch mal Fehler machen kann. Und man kann auch mal einen falschen Tweet absetzen. Aber wenn wir uns angucken, in welcher Reihe das steht, dann muss man zunächst einmal, was diesen Twitter-Account anbelangt, feststellen, dass es eben nicht nur ein Tweet gewesen ist, sondern mehrere. Herr Halbrich retweetet regelmäßig rechtskonservative, rechtspopulistische bis hin Seiten, die in den rechtsextremen Bereich hineingehen. Tichys Einblick, die Achse des Guten und diverse andere. Er hat auch bereits zustimmende Tweets Retweets zu Nachrichten von AfD-Bundestagsabgeordneten abgesetzt. Das ist notorisch mittlerweile und eben nicht nur ein Einzelfall. Und da muss man sich allgemein auch angucken, wie sich die Stiftung Sächsische Gedenkstätten in den letzten Jahren entwickelt hat. Und wir alle in den anderen Bundesländern haben das durchaus immer wieder mit Sorge betrachtet, was dort passiert. Ein Ungleichgewicht, sagen wir mal so, im Bereich SED-Unrecht und NS-Verbrechen. Eine sehr starke Schwerpunktsetzung auf dem Bereich des SED-Unrechts, was sicherlich auch biografisch begründet ist durch Herrn Halbrich, der Verfolgter in der DDR gewesen ist. Und umso bedauerlicher ist es, wenn sozusagen eine solche Berufsbiografie dann auch so endet, wie das jetzt im Falle Halbrich der Fall ist.
Sie haben es schon erwähnt, seine Biografie. Also ich meine, er kommt ja aus der Jenaer Bürgerrechtsbewegung, wurde von der Stasi verfolgt, inhaftiert, ausgebürgert. Also er hat was durch mit einem Staat, der sich sozialistisch nannte. Ich weiß nicht genau, also ob das jetzt zu sehr Küchenpsychologie ist, aber Psychologen würden vielleicht von Überkompensation sprechen, was auch immer ihn dann so weit nach rechts gebracht hat. Es hat vielleicht auch biografische Ursachen, oder?
Ja, also das mag zumindest erstmal erklären, warum Herr Halbrich einen gewissen Schwerpunkt seiner Arbeit auf den Bereich SED-Unrecht gelegt hat. Und das will ich auch gar nicht in Frage stellen. Was aber überhaupt nicht funktioniert ist und nicht mehr tragbar ist, wenn eine Form von Gleichsetzung stattfindet, wenn eine sehr plumpe Art und Weise der Totalitarismus-Theorie praktiziert wird in der Gedenkstättenarbeit.
Und was meinen Sie da genau?
Naja, das ist sozusagen beide deutsche Diktaturen als totalitäre Diktaturen zu bezeichnen und damit grundlegende Unterschiede zu verwischen. Das kann gar nicht funktionieren. Und das haben wir in den 90er Jahren immer mal wieder erlebt. Mittlerweile dachte ich, so etwas wäre überwunden, aber es ist eben nicht überwunden. Und der Stalinismus ist ohne Zweifel verbrecherisch gewesen. Das wäre das Schlimmste, den Stalinismus verharmlosen zu wollen. Aber diese Form von Gleichsetzung, die da stattfindet, in terminologischer Hinsicht, aber auch was eine Reihe von Äußerungen und Tweets von Herrn Halbrich anbelangt, das geht eben nicht. Und führt dazu, dass letzten Endes auch die wissenschaftlichen Grundlagen unserer Arbeit verlassen werden. Und da wird es dann ganz gefährlich, weil die Glaubwürdigkeit unserer Arbeit doch ganz wesentlich daran hängt, dass das, was wir tun, historisch sauber und nach allen Regeln der Quellenkritik hergeleitet wird.
Ist das ein spezifisch sächsisches Problem?
Scheint fast so zu sein. Natürlich gibt es diese Phänomene auch in Berlin. Denken Sie an die Diskussion, die es um die Gedenkstätte Hohenschönhausen gegeben hat. Aber es scheint tatsächlich in Sachsen stärker ausgeprägt zu sein. Oder sagen wir mal in Dresden stärker ausgeprägt zu sein als in anderen Bundesländern.
Warum ist das so aus Ihrer Sicht?
Das hat vielleicht auch was mit einer Blasenbildung, auch vielleicht innerhalb der Stiftung zu tun, wobei man ganz, ganz deutlich, glaube ich, differenzieren muss zwischen der Stiftungsleitung in Sachsen und den Kolleginnen und Kollegen, die in den jeweiligen Gedenkstätten arbeiten, die eine überwiegend ganz hervorragende Arbeit leisten.
Sie fangen ja im Oktober an in Mitteldeutschland, im Nachbarbundesstaat Thüringen, im Freistaat, nämlich in der Gedenkstätte Buchenwald. Da werden Sie übernehmen am 1.10. die Nachfolge von Volkert Knigge. Sie gehen auch in ein ganz spezielles Umfeld dort, auch mit einer Debatte um einen erstarkenden oder erstarkten Rechtspopulismus. Es gibt da einen Konflikt zum Beispiel mit der AfD und deren Geschichtsbild. Was erwarten, was erhoffen Sie sich eigentlich von dem, was Sie da leisten können in Weimar?
Ich sehe tatsächlich die Arbeit, die wir in den Gedenkstätten machen, durchaus auch als eine politische Aufgabe. Nicht im Sinne von Agitprop. Gedenkstätten sind keine Agitprop-Veranstaltungen. Aber was wir hier betreiben, ist historisch-politische Bildung, ist eine Aufklärungsarbeit. Und wenn man davon ausgeht, dass Gedenkstättenarbeit Sinn hat, und davon gehe ich aus, ohne mir Illusionen machen zu wollen, dann ist es eigentlich nur folgerichtig, genau dahin zu gehen, wo es im gewissen Sinne am meisten wehtut. Und in Thüringen ist neben Sachsen und Sachsen-Anhalt die AfD derzeit am stärksten. Und insbesondere die Thüringer AfD ist mit Björn Höcke an der Spitze und anderen Vertretern des formal aufgelösten Flügels sehr aggressiv gegenüber der Gedenkstättenarbeit im Allgemeinen aufgetreten, aber auch überhaupt im Umgang mit der NS-Vergangenheit. Und da gibt es durchaus einiges zu tun hier in Thüringen.
Was Neues zu tun, etwas anderes zu tun, als man in der Vergangenheit getan hat?
Die gesellschaftlichen Ausgangsbedingungen ändern sich. Wir haben es mit einem zunehmenden Rechtspopulismus, Rechtsextremismus, Rassismus, Antisemitismus weltweit zu tun. Das ist ja nun nicht ein Thüringer oder sächsisches Phänomen. Wir haben es mit dem Abschied von der Zeitgenossenschaft zu tun. Also wir sind in einer breiten gesellschaftlichen und politischen Umbruchssituation, die uns in den Gedenkstätten vor ganz neue Herausforderungen stellt. Und das bedeutet, wir müssen sehr viel stärker als bisher in die Gesellschaft hineingehen, also nicht nur darauf warten, dass die Besucherinnen und Besucher in die Gedenkstätten kommen. Wir müssen viel stärker in der Gesellschaft präsent sein. Ich verstehe unsere Arbeit auch als historisch-politische Intervention im öffentlichen Raum.
Also auch aktuell politisch, auch eingreifen in die jetzigen Debatten.
Ja, selbstverständlich.
Wie?
Aber immer sauber sozusagen aus der Geschichte herausarbeiten, nach allen Regeln der Quellenkritik. Das heißt, wir müssen uns hüten vor falschen historischen Analogien. Wir können und sollen meines Erachtens auch unsere Stimme erheben, wenn zum Beispiel im Mittelmeer Schiffe mit Flüchtlingen untergehen und es zu Todesfällen kommt. Da können wir auch was dazu sagen, aber eben immer aus der Geschichte hergeleitet. Also zum Beispiel uns mal mit der Geschichte auseinandersetzen der DP-Camps in Deutschland. Das wäre ein Thema, das wir stärker machen müssen. Wir müssen die Gesellschaft...
Also Displaced Persons, also die...
Der Displaced Persons, also der Überlebenden der NS-Verbrechen, die nach 1945, insbesondere in Westdeutschland, zum Teil noch bis in die 50er Jahre, in Lagern lebten und zum Beispiel auf die Auswanderung nach Israel oder nach Übersee warteten. Wir müssen die Auseinandersetzung mit den NS-Verbrechen sehr viel stärker gesellschaftsgeschichtlich kontextualisieren und insbesondere fragen, wie die NS-Gesellschaft funktioniert hat. Eine Gesellschaft, die radikal rassistisch organisiert war und im Wesentlichen auf zwei Säulen basierte, nämlich Integrationsangeboten an die deutsche Mehrheitsbevölkerung auf der einen Seite und der Ausgrenzung, Verfolgung und am Ende Ermordung von denen, die nicht zur sogenannten Volksgemeinschaft gehörten, auf der anderen Seite. Und diese Wechselwirkungen in den Blick zu nehmen, narrative Ausgrenzungsdiskurse in den Blick zu nehmen, aber auch ideologische, ideengeschichtliche Ursprünge der NS-Herrschaft in den Blick zu nehmen, Stichwort völkische Bewegung. Ich habe mich jetzt in Niedersachsen viel mit Hermann Löns auseinandergesetzt. Da müssen wir noch sehr viel stärker werden und uns sozusagen, da tatsächlich lösen von den reinen Ortsgeschichten, die wir in den letzten 20 Jahren in den jeweiligen Gedenkstätten sehr in den Mittelpunkt gestellt haben.
Sagt Jens-Christian Wagner, der zukünftige Leiter der KZ-Gedenkstätte in Buchenwald und im Moment Sprecher der Arbeitsgemeinschaft der KZ-Gedenkstätten in der Bundesrepublik Deutschland. Diese Arbeitsgemeinschaft fordert gemeinschaftlich den sofortigen Rücktritt von Siegfried Reibrecht, dem Geschäftsführer der sächsischen Gedenkstätten, weil dort es heftige Kritik gibt über seine Aussage von einer sogenannten Bundeskristallnacht, wo er sich auf die Ausschreitungen in Stuttgart bezog. Herr Wagner, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Vielen Dank, Herr Balzer. Bis bald.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und hier hat Christian Riedel.
Die britische Jahrhundertgeigerin Ida Haendel ist tot. Sie starb in Miami. Ihr genaues Alter ist nicht bekannt. Sie wurde aber über 90 Jahre alt. Die in Polen geborene Haendel galt als eine der bedeutendsten Violinistinnen des 20. Jahrhunderts. Sie spielte ab ihrem dritten Lebensjahr Geige. 1935 emigrierte sie mit ihrer jüdischen Familie nach Paris. Ida Haendel trat mehr als 60 Mal bei den Proms genannten britischen Promenadenkonzerten auf und wurde 1991 mit dem Order of the British Empire ausgezeichnet. Vor einigen Jahren äußerte sie sich über das Verhältnis zwischen den Komponisten und den Interpreten ihrer Werke.
In der Zeit des Komponierens hat der Komponist keine Angst zu weinen. Er hat nicht die Hemmung, dass er sagt, ich als Mann darf nicht weinen. Sie weinen durch die Musik. Ich kann die Tränen darin immer hören. Für mich persönlich brauche ich das Publikum eigentlich nicht, weil die Berührung zwischen dem Spieler und dem Komponisten könnte in meinem Schlafzimmer stattfinden. Die größte Intimität.
Der russische Starregisseur Kirill Srebrennikov kann nach eigenen Angaben die Geldstrafe nicht bezahlen, die ein Gericht wegen angeblichen Betrugs gegen ihn verhängt hat. Er könne das Land nicht verlassen, bis er dem Kulturministerium das Geld gezahlt habe, das er definitiv nicht habe, sagte Srebrennikov in einem Interview mit The Hollywood Reporter. Das Gericht hatte ihn und drei Mitarbeiter vergangene Woche schuldig gesprochen, umgerechnet 1,6 Millionen Euro an staatlichen Fördergeldern veruntreut zu haben. Es gäbe bereits zahlreiche Kulturschaffende, unter anderem aus Deutschland, Österreich und Frankreich, die ihm Unterstützung angeboten hätten, sagte der Regisseur. Die bayerischen Staatsgemäldesammlungen sollen ein von den Nationalsozialisten geraubtes Gemälde an seine rechtmäßigen Besitzer zurückgeben. Das hat die Limbach-Kommission entschieden. Die Staatsgemäldesammlungen teilten auf Anfrage mit, dass die Begründung nun intern ausgewertet werden solle. Nach Empfehlung der Kommission soll das Gemälde Das Zitronenscheibchen von Jakob Ochterfeld an die Erben eines Berliner Bankiers zurückgegeben werden. Sollten die Erben das Gemälde innerhalb der kommenden 10 Jahre verkaufen, soll der Freistaat Bayern zur Hälfte am Erlös beteiligt werden. Das Gemälde ist um das Jahr 1667 entstanden und war im Besitz der jüdischen Familie, bis das Bankhaus von den Nationalsozialisten aufgelöst wurde. Die Berliner Philharmoniker und ihr Chefdirigent Kirill Petrenko sagen eine weitere Tour wegen der Corona-Krise ab. Wegen der andauernden Einschränkungen im internationalen Reiseverkehr und Schließung einiger Konzertsäle sei das Orchester gezwungen, die für November geplante USA-Tournee zu streichen, hieß es in einer Mitteilung. Geplant waren 10 Konzerte in 6 verschiedenen Städten, darunter in der New Yorker Carnegie Hall.
Christian Riedel mit den Kulturnachrichten, vielen Dank. Und wir bleiben noch bei den großen Berliner Kulturinstitutionen und bleiben auch bei Restitutionsfragen. Jetzt geht es uns nämlich um Kostbarkeiten mit einer sehr wechselvollen Geschichte und der Frage, wem gehören sie? Der sogenannte Welfenschatz heißt deswegen so, weil er mal den Welfen gehörte. Das ist eine in Jahrhunderten zusammengetragene Sammlung von Dutzenden kostbaren Reliquien. Die wertvollsten Teile davon sind in Besitz der staatlichen Museen in Berlin. Eine Sammlung, die übrigens überwiegend zusammengeblieben ist über die Jahrhunderte und weder Revolutionswirren noch diversen Säkularisierungen zum Opfer fiel. Sie wurden, diese Schätze, im Juni 1935 von jüdischen Kunsthändlern an die Museen in Berlin verkauft. Und dieses Datum wirft natürlich Fragen auf. Juni 35. Die Erben der Händler wollen den Schatz jedenfalls zurückhaben. Sie sagen, das war ein Zwangsverkauf zum Nachteil der jüdischen Verkäufer. Der Welfenschatz muss restituiert werden. Die staatlichen Museen sagen, nein, das ging korrekt zu. Der Schatz bleibt bei uns, er bleibt in Berlin. Das geht nun schon seit 12 Jahren so. Und heute nun hat der Supreme Court in den USA angekündigt, eine Grundsatzentscheidung treffen zu wollen, ob dieser Streit vor einem amerikanischen Gericht ausgetragen werden kann oder nicht. Unser Kritiker Nikolaus Bernau, warum ist diese Entscheidung von heute so wichtig?
Sie ist vor allem deswegen wichtig, weil der Supreme Court überhaupt diese Entscheidung angenommen hat. Das heißt, er will sich jetzt damit beschäftigen, ob ein amerikanisches Gericht über eine Klage von Amerikanern gegen einen anderen Staat zu Recht sitzen kann. Das ist eine ziemlich wichtige Angelegenheit, weil es eigentlich seit spätestens dem Westfälischen Frieden eine Art Grundsatzvereinbarung international in der westlichen Welt zumindest gibt, dass Individuen nicht gegen Staaten klagen können, es sei denn, diese Staaten sind selbst nicht willens oder in der Lage, eine bestimmte Rechtsfrage zu behandeln. Aus der Perspektive der Kläger in Amerika ist das der Fall. Und dass der Supreme Court jetzt, nachdem zwei Instanzen vorher schon anders entschieden haben, diese Frage überhaupt zur Behandlung annimmt und eben jetzt entscheiden will, darf denn überhaupt verhandelt werden, das ist schon eine ziemlich wichtige Angelegenheit und wird übrigens aus der Stiftung Preußischer Kulturbesitz als ausgesprochener Gewinn betrachtet.
Aber wenn sich jetzt die Stiftung Preußischer Kulturbesitz schon ein bisschen freut über diese Entscheidung, das las man ja auch aus der heutigen Pressemitteilung heraus, das heißt ja noch lange nicht, dass der Supreme Court im Sinne der Berliner Stiftung entscheidet. Er könnte ja auch sagen, ja, es kann vor amerikanischen Gerichten entschieden werden und dann könnte der Welfenschatz irgendwann in Amerika landen, oder?
Das wäre durchaus möglich. Auch dort ist die Frage, ist denn der Welfenschatz in seinem Verkauf von 1935 überhaupt eine Frage der Raubkunst gewesen oder ist es ein kommerziell gescheitertes Geschäft der Verkäufer gewesen? Diese Frage kann auch vor einem amerikanischen Gericht entschieden werden, dass man sagt, ja, das ist halt Kapitalismus, das ist ein gescheitertes Geschäft. Oder amerikanische Gerichte können auch entscheiden, selbstverständlich zu sagen, das ist ein Teil von Raubkunst. Und dann kommt die nächste Ebene, ja, wird denn so etwas überhaupt ausgeliefert? Weil der Welfenschatz vollständig auf der Liste des nationalen Kulturerbes steht in Deutschland. Und damit ist eine Herausgabe aus der Bundesrepublik Deutschland eigentlich ausgeschlossen.
Falls ein amerikanisches Gericht also gegen die Stiftung Preußischer Kulturbesitz entscheiden sollte und feststellen sollte, das war Raubkunst, dann hätten wir einen mittleren diplomatischen Konflikt am Horizont?
Dann wird es zumindest sehr spannend, sagen wir es mal so. Also die Sache ist zweifellos die, das betrifft ja dann nicht nur diesen Fall, sondern das betrifft ganz viele andere Fälle, bei denen eben in den 30er und 40er Jahren im Rahmen des internationalen Kunsthandels Objekte gehandelt wurden, schlichtweg. Davon sind keineswegs alle als Raubkunst bis heute anerkannt worden oder gelten auch gar nicht als Raubkunst. Und wenn jetzt bei einem Fall wie dem Welfenschatz, bei dem die Historiker, nicht die Juristen wohlgemerkt, aber die Historiker sich ziemlich einig sind, dass es einfach ein gescheitertes kapitalistisches Geschäft gewesen ist und dass die Verkäufer verkaufen mussten, weil sie vorher schlecht investiert hatten. Wenn solch ein Fall eben ebenfalls unter Raubkunst gerechnet wird, dann wird die ganze Frage zweifellos neu bewertet werden müssen.
Ist denn der Fall wirklich so klar? Also wenn man jetzt mal das einfach von außen betrachtet, ein Verkauf im Jahr 1935 durch jüdische Kunsthändler an den preußischen Staat, kann das überhaupt korrekt abgelaufen sein?
Das kann durchaus noch korrekt abgelaufen sein. Der Verkauf dieses großen Schatzes fand 1929 statt an dieses Kunsthändlerkonsortium. Da war noch keinerlei Spur von in irgendeiner Form antisemitischer Diskriminierung durch Gesetze. Dieses Kunsthändlerkonsortium hat versucht, 1930 mit einer ungeheuer aufwendigen und übrigens auch sehr berühmten Ausstellungstour durch die USA einen wesentlichen Teil dieses Schatzes zu verkaufen. Es ist ihnen nicht gelungen. Sie haben zwar viele Objekte verkaufen können, nämlich 40 Stück, aber diese 40 Stück waren vor allem die kleineren Objekte und weniger belangreiche. Einfach deswegen, weil die Weltwirtschaftskrise den gesamten Kunstmarkt in Nordamerika und in Europa zum Zusammenbruch gebracht hat. Und nicht zu vergessen, dabei ist, dass mittelalterliche Objekte auf dem Kunstmarkt so und so nicht so wahnsinnig hoch bewertet wurden. Das heißt, sie haben schon in Amerika viel, viel weniger eingeworben oder einnehmen können, als sie geglaubt haben. Und das setzte sich dann eben fort. Selbstverständlich, es gab ab 1933 die Diskriminierung in Deutschland und es gab eine antisemitische Verfolgung. Der Welfenschatz befand sich aber in Amsterdam. Der befand sich gar nicht in Deutschland. Das heißt, aus der Perspektive heraus gab es eben keinen Druck, weil die Kunsthändler hatten den Zugriff auf die Objekte. Sie haben sie verkauft an den preußischen Staat, dessen damaliger Staatschef Hermann Göring war. Sie haben ihn verkauft an den preußischen Staat und der preußische Staat hat einen wesentlichen Teil der Objekte bezahlt mit anderen Kunstobjekten aus dem Bestand der staatlichen Museen. Diese Objekte wurden übergeben und konnten auch vermarktet werden. Das heißt, die Kunsthändler hatten auch Zugriff auf den Erlös und auf das Geld. Und das sind eigentlich die entscheidenden Kriterien für die Frage, ist es Raubkunst oder nicht? Konnten die Leute einen angemessenen Preis erwerben? Das hängt vom Marktgeschehen ab. Konnten die Leute über ihr Vermögen verfügen? Das ist in diesem Falle garantiert so. Und sie konnten eigentlich nicht gedrückt werden im Preis, weil die Objekte sich ja gar nicht in Deutschland befanden.
Nikolaus Bernau über den Welfenschatz und die Frage, ob ein amerikanisches Gericht darüber urteilen kann, darüber wiederum entscheidet demnächst der Supreme Court höchstpersönlich. Und jetzt gehen wir von Frankreich in die Heimat des Pop, nämlich nach England, wo die Musikerinnen und Musiker gerade durch die schwerste Zeit nach dem Krieg gehen. Seit Monaten keine Konzerte mehr und es sieht auch nicht danach aus, dass sich das in absehbarer Zeit ändert angesichts der Infektionszahlen auf der Insel. Jetzt starten sie einen Hilferuf und bekommen prominente Unterstützung. Eric Graydon hat sich umgehört.
So klingt ein Branchenvertreter in ernster Sorge.
We've never asked for subsidies before, but right now we're asking to be recognized as an industry that's worth saving.
Der Mann, der da spricht, ist der Chef der Featured Artist Coalition, eines Verbands, der einige der wichtigsten und bekanntesten Musiker Großbritanniens repräsentiert. Die Branche habe noch nie um staatliche Hilfe gebeten, sagt er, aber nun wolle man als Branche ernst genommen werden, die es wert sei, gerettet zu werden. Die britische Live-Musikszene steht, wenn man auf ihre Vertreter wie Martin hört, kurz vor dem Zusammenbruch. Martin gießt die Lage in Zahlen. Aktuelle Umfragen unter Festivalbetreibern etwa zeigten, dass rund 90% der Festivals unmittelbar vor dem Aus stünden.
90% of the UK's festivals will not survive without further support. Likewise, 90% of grassroots music venues cannot make it through even the coming weeks without further support.
Gleiches gelte für die kleineren Konzertsäle und Clubs. Auch dort stünden 90% unmittelbar vor dem Aus, sollte ihnen nicht in den nächsten Wochen geholfen werden. Viele Musiker seien kurz davor, den Sektor zu verlassen. Jetzt hat so ziemlich alles, was Großbritannien an bekannten Musikerinnen und Musikern zu bieten hat, rund 1500 waren es im Endeffekt immerhin, einen Aufruf an die Regierung unterschrieben unter dem Motto Let the music play, lasst die Musik spielen. Die Branche verlangt nach dem, was auch viele andere Branchen in Zeiten der Corona-Krise verlangen, Geld und Klarheit. Eine Schlüsselforderung neben direkter finanzieller Hilfe sagt uns, wann oder wenigstens unter welchen Bedingungen wir wieder Konzerte vor Publikum geben dürfen. Aktuell darf in Großbritannien gar nicht vor Publikum gespielt werden. Selbst nach der Öffnung der Pubs sind Live-Konzerte dort verboten. Das trifft die Finanzen vieler Musiker hart. Live-Auftritte, so Martin, seien eine der wichtigsten Geldquellen für Musiker und deren Löhne seien ohnehin schon niedrig.
Most musicians in the UK earn far below the national average wage.
So verdienten Musiker im Durchschnitt deutlich weniger als den durchschnittlichen Lohn in Großbritannien. Es geht bei dieser Kampagne aber auch gar nicht nur ums Geld. Der Musiker Ben Lovett, der Band Mumford & Sons, die ebenfalls den Aufruf unterschrieben haben, beschreibt die Rolle, die gerade kleinere Konzerte für Bands spielen. Gerade diese Phase sei von zentraler Bedeutung.
That time is so critical to have people being able to come and experience their music in that formative period of their careers. That is absolutely on hold right now.
So könnten Menschen diese Musik in einer Phase erleben, wo die Bands noch in ihrer musikalischen Entwicklung seien. Und das sei in Großbritannien vollkommen zum Erliegen gekommen. Dass die Lage für die Branche besonders schwierig ist, liegt auch daran, dass ihr wirtschaftliches Überleben davon abhängt, dass Musiker wieder vor vollem Publikum spielen können. Angesichts der Aufwendungen, die nötig seien, um etwa Abstandsregeln einhalten zu können, sei es für die meisten Clubs angesichts der zu erwartenden niedrigeren Einnahmen schlicht nicht finanzierbar, so Martin.
It is economically impossible. They may as well close before trying to put those measures in. Rather than attempt to put those measures in and be forced to close 1, 2, 3, 4 months down the line, because it is impossible.
Aus Sicht der Veranstaltungsorte sei es daher in vielen Fällen sinnvoller, gar nicht erst zu öffnen, statt es mit den neuen Maßnahmen zu probieren, nur um dann trotzdem einige Monate später schließen zu müssen. Die Live-Musikindustrie ist aber auch mehr als ein Zeitvertreib. Sie spielt eine wichtige ökonomische Rolle für das Land. Es gehe hier, so Lovett, um eine viele Milliarden schwere Industrie, die 210.000 Menschen beschäftige.
This is a deep economic impact for the country. You know, the music industry obviously is a multi-billion pound industry. There's 210.000 people who work in this sector. So, you know, we're not just talking about kind of the nice to haves here.
Hier gehe es also um mehr als nur ökonomisches Beiwerk. Inwiefern die Regierung diesem Aufruf folgen wird, ist bisher unklar. Man habe zwar schon Ermutigendes gehört, so Martin, aber nun müssten Taten folgen, und zwar bald.
Ein Hilferuf also aus der britischen Popszene. Und jetzt gehen wir zu einer Grafikerin, die seit 30 Jahren, mindestens seit 30 Jahren, ihren ganz eigenen Weg geht, die sich versucht, von allzu kommerziellen Aufträgen fernzuhalten, gestaltet lieber Bücher, Ausstellungen und öffentliche Orte und das vor allem in Frankreich, wo sie lebt. Die Deutsche Annette Lenz. Gerne experimentell arbeitet sie, gerne auffällig. Und nun zeugt zum ersten Mal ein deutsches Museum von ihrer Arbeit, gibt einen Überblick über ihre Arbeit, das Museum für angewandte Kunst in Frankfurt am Main. Ludger Fittkau hat sich für uns umgeschaut.
Es sind nicht die Alltagsgeräusche der Seestadt Le Havre an einem trüben Januartag. Dazu fehlen die Möwen, das kurze Scheppern der Container, wenn der Hafenkran sie auf dem Kai absetzt. Doch im Nationalen Choreografischen Zentrum Le Phare, der Leuchtturm, das in einem alten Hafengebäude von Le Havre sein Domizil gefunden hat, geht es eben auch um eine andere Produktivität als auf dem benachbarten Warenumschlagsareal. Die in Paris lebende, 56 Jahre alte deutsche Grafikdesignerin Annette Lenz hat die Fassade des Tanzzentrums Le Phare zu einem künstlerischen Leuchtturm in dem im Zweiten Weltkrieg stark zerstörten französischen Seehafen gemacht.
Und das ist natürlich ein Geschenk für einen Grafiker, mit dieser Idee des Leuchtturms und des Lichts, das in die Nacht und in den urbanen Raum scheint und als Wegweiser für verlorene Seelen sozusagen zur Kultur hinweisen kann.
Hier wird eine ganze Hausfassade zur Litfaßsäule für die Tanzkunst. Es dominiert das Farb- und Lichtspiel. Mit Schrift geht Annette Lenz an dieser Stelle sehr sparsam um. In vielen anderen Werken, vor allem ihren Plakaten, nehmen großformatige Schriftformen nach wie vor eine zentrale Rolle ein. Worte oder einzelne Buchstaben werden mit geometrischen Elementen kombiniert. Die Farben sind durchweg schreiend und aggressiv. Menschenporträts und experimentelle Typografien überlagern sich. Die Intervention der Designerin ins Stadtbild soll nicht übersehen werden, wie etwa die oft leicht und schwebende Tanzkunst in der starren und monumentalen Containerwelt eines Überseehafens. Annette Lenz will den öffentlichen Raum sehr bewusst verändern. Sie hat bisher viel in den sozial oft prekären französischen Banlieues gearbeitet.
Mit den Vorstädten ging es eben einfach darum, Sensibilitäten zu schaffen oder Aufmerksamkeit zu schaffen für Themen, die alle betreffen. Da waren meine Auftraggeber die Städte direkt und da ging es dann um Frauenrechte, Arbeitsrechte, solche Geschichten, also Thematiken einfach, die in der Stadt besonders aktuell waren und die eben eine andere Herangehensweise brauchten als unbedingt eine Werbesprache.
Nämlich eine künstlerische Sprache, die etwa selbstbewusste Lauf- und Tanzbewegungen von Menschenkörpern auf Plakaten festhält und farblich verfremdet. Immer wieder legt Annette Lenz auch Raster über Natur oder Leiber. Von diesem Kontrast von Technik und Natürlichem sind viele ihrer Grafiken geprägt. Letztendlich verschwindet der Mensch nie ganz hinter Buchstaben oder Balken. Die Humanität soll bei Annette Lenz eine Chance haben. Das ist eine zentrale politische Botschaft. Diese hat auch mit dem speziellen Designkontext zu tun, aus dem sie stammt. Das machte Peter Ziska aus dem Kuratorenteam deutlich.
Zum Beispiel, dass sie eine Nachfolgezeugin gewissermaßen eines interessanten Umbruchs ist, da sie ja eine, ich sage jetzt mal, gestalterische DNA hat, die auch historisch interessant ist, weil sie bei Crapus zeitweise gearbeitet hat.
Die Gruppe Crapus in Paris war ein in der 68er-Bewegung entstandenes und stark experimentell arbeitendes Gestalterinnen- und Gestalterkollektiv, das auch für radikale kulturpolitische Statements bekannt war. Allerdings in der Außendarstellung auch stark von Männern dominiert, so Peter Ziska. Auch deswegen habe man sich nach der erfolgreichen Jill Sander-Ausstellung und der umstrittenen Schau Muslim Fashion nun entschlossen, nun eben Annette Lenz einzuladen.
Dass nämlich Frauen in diesem Jahr eine große Rolle spielen und auch im Grafikdesign ja etwas unterrepräsentiert sind. Also denken wir mal, dass es entscheidende Protagonistinnen gab, die eigentlich heute gar nicht mehr auf dem Schirm sind oder sehr viel weniger als die Männer. April Graymont, New Wave Design, Regelbrecherin, Susan Kerr, die ja für den Steve Jobs ganz essentiell das Erscheinungsbild von Macintosh geprägt hat. Paula Scheer hat es für Windows gemacht. Ellen Lapton und vielleicht in Deutschland Ariane Spaniel, in Frankreich eben Annette Lenz.
Annette Lenz jedenfalls verliert die Frauen in ihren Arbeiten niemals vom Schirm. Das zeigt ihre Werkauswahl für Frankfurt am Main. Einmal nimmt sie auch ein Foto-Selbstporträt, um darauf eine geometrische Figur mit mehreren Armen zu legen, in die das Monatsprogramm eines Theaters in Angoulême gedruckt wird. Ihre Arme hängen entspannt herunter zwischen ihre Zeigefinger, als sie den Theaternamen montiert. Das hat nichts von Selbstinszenierung, sondern es ist ein wirksames grafisches Spiel. Schwer zu glauben, dass diese großartige Annette Lenz in Deutschland noch kaum bekannt ist. Es wäre wünschenswert, ihre Interventionen in den öffentlichen Raum künftig nicht nur in Paris oder Le Havre, sondern auch in den hiesigen Städten zu sehen. Die Frankfurter Ausstellung macht klar, warum.
Und das bis Ende des Jahres im Museum Angewandte Kunst in Frankfurt am Main, Annette Lenz. Ludger Fittgau war für uns schon da. Tobias Wenzel schaut in die Feuilletons von morgen, vom Freitag.
Wer sich im Wald in der Natur verirrt, muss, um wieder herauszufinden, einfach geradeaus gehen, gibt Michael Pilz in der Welt einen Gedanken des französischen Philosophen René Descartes wieder. Denn wir fliehen vor dem Virus in die Wälder, freuen uns über die frische Luft, den blauen Himmel und das klare Wasser, schreibt Pilz, wobei man als Leser gerade einen zufriedenen Seufzer ausstoßen will, bis man weiterliest. Wir Menschen würden, so Pilz, die Natur nur verklären und gleichzeitig weiter vernichten. Moore würden trockengelegt, Wälder gerodet. Die Romantiker lieben, weil sie den Menschen kennen, die Natur, verbünden sich mit ihr und feiern sie dafür, dass sie das letzte Wort über die Menschheit sprechen wird, schreibt Pilz. Sie freuen sich über die Wölfe in den Wäldern von Tschernobyl, wie sie sich in der Corona-Krise über Bilder von Delfinen im Canale Grande von Venedig freuen, weil sie auch gefälschten Bildern trauen. Von gefälschten Bildern zu gefälschten Geschichtsbildern. Auch wenn Joachim von Puttkammer, Historiker und Experte für osteuropäische Geschichte, das Wort Fälschung nicht in den Mund nimmt. Deutsche Osteuropa-Historiker hätten von der russischen Botschaft eine ungewöhnliche E-Mail erhalten, berichtet von Puttkammer in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Der Inhalt? Ein Text von Wladimir Putin, in dem er seine Sicht auf den Zweiten Weltkrieg schildert. Von Puttkammer wundert sich über den seltsamen Versuch der Einflussnahme auf internationale Wissenschaftler. In der Fachwelt sei man sich einig, dass das nationalsozialistische Deutschland den Krieg zielstrebig vorbereitet und besonders im Osten Europas als Vernichtungskrieg geführt habe. Wenn Putin nun Verständnis dafür zeigt, dass ein national gedemütigtes Deutschland nach alter Stärke strebte, analysiert von Puttkammer, dann knüpft er an eine alte Debatte an, die den Wesenskern des Nationalsozialismus verkennt, sich aus seiner Feder aber wie eine versteckte Warnung liest. Putin deute nun den Hitler-Stalin-Pakt um. Den habe die Sowjetunion aus einem Akt der Notwehr geschlossen, weil Polen sich keiner gemeinsamen Front gegen das Nazi-Deutschland habe anschließen wollen. Putins Text könne man als Beitrag zu einer wissenschaftlichen Diskussion kaum ernst nehmen. Es handle sich um Halbwahrheiten oder gar groteske Rechtfertigungsversuche, hinter denen sich der Wunsch verberge, wieder die respektierte Großmacht aus Sowjetzeiten zu sein. Das ist seit längerem bekannt. Neu und beunruhigend ist, wie trotzig und weltfremd Putin und die Seinen darüber geworden sind, schreibt von Puttkammer über den Text Putins und die Post von der russischen Botschaft. Post aus Deutschland bekam der brasilianische Architekt Oskar Niemeyer. Ein Leipziger Hersteller von Straßenbahnen und Lastkränen bat ihn um einen Entwurf zu einem Restaurant, bei dem der Architekt an die Grenzen des Machbaren gehen sollte. Niemeyer ist mittlerweile gestorben, aber sein Werk, eine Restaurantkugel, die an der Seite des Gebäudes zu schweben scheint, wird an diesem Freitag in Leipzig eingeweiht. Peter Richter bezeichnet die Kugel in der Süddeutschen Zeitung als besonders phänomenal. Menschen hätten schon lange von runder Architektur geträumt, zum Beispiel von fliegenden Kugelstädten, die aber nie Realität geworden seien. Auch die Komplettüberkuppelung von Midtown Manhattan mit einer aufgrund ihrer Höhe letztlich unsichtbaren geodätischen Kuppel, die Regen, Kälte und im Zweifel auch atomare Strahlen abhalten sollte, blieb eine Planerfantasie, die zuletzt von den Machern der Zeichentrickserie The Simpsons ins Dystopische verkehrt wurde, schreibt Peter Richter und erläutert das so. Dort hält die Kuppel alles, was giftig ist, in der Stadt und schirmt so die ausgekuppelte Umwelt ab.
Tobias Wenzel aus den Feuilletons vom Freitag. Und das war Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer.